Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Personal Trainer Podcast. Und heute habe ich mal wieder zu Gast den Bernd Stößlein. Er ist selbst Heilpraktiker und Personal Trainer, beziehungsweise war erst Personal Trainer und hat sich dann weiterqualifiziert zum Heilpraktiker. Und neben mir sitzen im gleichen Raum, ach wie schön, meine Frau Mareike Spalek. Die sitzt übrigens hier neben mit mir auf dem Paleo-Chair auf Arschbacke sozusagen, teilen wir uns den Sitz hier. Und ich sag schon mal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und unser heutiges Thema ist Kaffee. Alles rund um das Thema Kaffee, weil wir Coaches ja auch immer wieder im Coaching damit konfrontiert werden, dass unsere Klienten entweder zu viel Kaffee trinken oder auch darüber klagen, dass sie Kaffee nicht vertragen oder halt auch andere gesundheitliche Themen mit sich rumschleifen. Und da spielt Kaffee tatsächlich auch oder kann Kaffee eine interessante Rolle spielen. Und wie gesagt, danke für eure Zeit und ich übergebe schon mal direkt an Bernd und an Mareike, dass sie sich auch kurz mal vorstellen können.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder hier sein darf. Ich denke, vorgestellt hast du uns ja, oder soll ich mir jetzt hier extra nochmal meine Profilneurose stimulieren?
Du könntest rein theoretisch den Disclaimer raushauen, also genau, den Apothekensatz.
Das hätte ich sowieso noch gemacht. Also für alle Zuhörer nur mal vorweg, allein aus juristischen Gründen ist mir wichtig zu betonen, auch wenn ich Heilpraktiker bin, geht es jetzt hier nicht um Heilaussagen. Also alles, worüber ich spreche, ist ausdrücklich nicht als Heilaussage zu verstehen. Es sind lediglich Infos und es sind Informationszwecke und es soll bitte niemand nutzen zur Selbstdiagnose, zur Behandlung oder wenn jemand irgendwelche Erkrankungen oder körperliche Störungen hat, dann soll er bitte zum Arzt oder zu einem Heilpraktiker gehen und keine Selbstdiagnose stellen. Nur mal vorab.
Ich dachte, man kann auch Google fragen.
Natürlich, aber da kommt meistens immer Gehirntumor raus, wenn man Dr. Google fragt. Also egal, was man eingibt, das ist immer, da muss jeder eigenverantwortlich handeln.
Ja. Absolut. Ja, schön, vielleicht übernehme ich einfach mal kurz. Ich meine, mich kennt man ja wahrscheinlich so oder so, wenn man den Sigi kennt. Und ich habe ja sogar tatsächlich, auch wenn Sigi immer der Meinung ist, dass er noch nie eine Frau in seinem Podcast hatte, bis vor einiger Zeit, hat er immer vergessen, dass ich mit den Ersten gemacht habe mit ihm. Aber das ist völlig in Ordnung. Und ich hatte ja unter anderem, so komme ich ja auch oder wir auch auf das Thema Kaffee, in meiner Community, gerade auf Instagram, auch mal gefragt, weil das immer ein häufiges Thema ist, weil mich immer so viele Leute fragen, so Mensch, du trinkst so viel Tee, man sieht dich so selten Kaffee trinken und ich halt gesagt habe, ja, wenn euch das Thema interessiert, dann werde ich das gerne nochmal genauer betrachten. Ich habe mich vor einigen Jahren damit schon mal auseinandergesetzt und mittlerweile wahrscheinlich auch meine Meinung so ein bisschen wieder überarbeitet. So entwickelt man sich ja auch weiter. Mhm. Und deswegen ist es umso spannender, dass wir dich, Bernd, jetzt hier auch mit dabei haben, weil du ja auch ein Thema gleich noch thematisieren wirst, was ich auch schon seit Jahren mache. Okay. Und als ich mich halt damals mit dem Thema Kaffee auseinandergesetzt habe, genau auch darauf gekommen bin, dadurch, dass ich auch gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen, es ist vielleicht übertrieben gesagt, aber ich hatte einige Dinge zu optimieren und unter anderem meine Leberwerte und deswegen bin ich damals auch genau auf diesen Punkt gekommen, über den wir jetzt gleich ganz viel sprechen werden. Genau.
Ich denke, das ist immer der Weg, wie jeder zu irgendwas kommt, aus der Not und dann macht man aus der Not vielleicht eine Tugend. Denn die Leute fragen immer eher, wie bist du zum Thema X oder zum Thema Y gekommen? Ich denke, oder ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist immer schwierig zu beantworten, denn man hat halt seinen Fokus, den richtet man auf bestimmte Dinge und das, worauf ich meinen Fokus richte, das wächst dann auch, egal welches Thema das jetzt ist. Das ist aus meiner Sicht einfach halt auch das Thema der Anziehung, mit dem ich mich beschäftige, das ziehe ich dann in meinem Leben an. Ob das jetzt der Kaffeeeinlauf ist oder was auch immer spielt, denke ich, erstmal eine untergeordnete Rolle.
Genau, und im Laufe des Podcasts werden wir ja noch am Ende eine FAQ-Runde ankündigen. Das heißt, die Leute können sich über die sozialen Netzwerke, per E-Mail etc. alle Kanäle Fragen stellen und wir werden uns diesen dann in einer zusätzlichen Sendung, falls Interesse besteht, auch äußern. Und damit wir jetzt mal starten mit dem Thema, auch die erste Frage an dich, so der Werdegang des Kaffees sozusagen oder des Kaffeeeinlaufs, wir wissen ja alle, dass du mir gerne viel erzählst. Deswegen, ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Sätze, um dich gerne zu äußern. Und wenn Mareike irgendwie was dazu zu erzählen hat, dann wird sie sich dann direkt einklinken. Ja. Also, Mike, geht an dich.
Okay, also zu dem Thema FAQ nochmal oder Q&A, das muss ja immer Anglizismen verwendet werden, dann klingt es wichtig heutzutage. Es ist natürlich, ich rede immer viel und gern, aber es ist erfahrungsgemäß natürlich so, dass man irgendwas immer auf der Strecke bleibt und man im Nachgang dann sagt, okay, ja, das hätte ich noch sagen müssen, das ist vielleicht ganz interessant. Es gibt aber auch einen Artikel auf meinem Blog zu diesem ganzen Thema, da kann man sich nochmal einlesen und wenn man dann speziell Fragen hat, sagt, Mensch, das habe ich nicht durchdrungen und wie genau meint er das, weil aus der eigenen Sicht erklärt mir ja immer alles perfekt, aber es kommt oft vielleicht nicht so an, dann kann man da nochmal gezielt nachhaken, dann können wir dort auch vielleicht auf Fragen eingehen, die wir jetzt hier nicht behandelt haben.
Absolut.
Genau, also zum Thema Kaffeeeinlauf. Also da hält sich halt, sag ich mal, aus meiner Sicht so diese Mär, dass man sagt, das Ganze kommt aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Und ich hatte ja vorher schon gesagt, man macht oft aus der Not eine Tugend, Not macht erfinderisch. Und ich sag mal bewusst jetzt die Mär, weil ich es natürlich jetzt nicht mit historischen dann hundertprozentig festmachen kann, aber es scheint wohl so zu sein, dass es aus der Zeit des Ersten Weltkrieges kommt, als Deutschland eben halt umschlossen war und diese ganzen Rohstoffe und dann natürlich auch medizinische Stoffe wie Morphium oder so zur Schmerztherapie eben sehr knapp waren, dass man dann herausgefunden hat, also es wurden natürlich medizinisch von Chirurgen immer Einläufe jetzt natürlich auch angeordnet an dass Krankenschwestern, die mit verwundeten Patienten eben durchführen, aus diversen Gründen. Und weil irgendwann eben kein Morphium mehr zur Schmerztherapie vorhanden war, ist dann angeblich eine Krankenschwester eben auf die Idee gekommen oder halt einfach aus purer Verzweiflung auch, dass sie den Kaffeesatz der Chirurgen, der immer vorhanden waren, weil die natürlich viel zu arbeiten hatten, verwundete Soldaten zu versorgen, dann einfach dem Kaffeeeinlauf beigemischt hat und dann die verwundeten Soldaten eben berichtet haben, dass sie durch den Kaffeeeinlauf eben eine deutliche Schmerzlinderung und angeblich auch eine schnellere Wundheilung eben erfahren haben. Jetzt habe ich ein wenig recherchiert und habe gesehen, dass es auch Aufzeichnungen gibt über, es war im sogenannten Pacific Medical Surgical Journal, um ganz genau zu sein, war ein Bericht eines Mediziners von 1866 sogar, und da ging es eben um Kriegszustände in Amerika, und der hat eben schon 1866 darüber berichtet, dass er eben Patienten mit Kaffeeeinläufen behandelt hat. Also das war das Früheste, was ich jetzt wirklich als dokumentierten Aufzeichnung gefunden habe, was man aber auch, wenn man selber recherchiert, finden kann. Genau, also das ist die landläufige Meinung zur Geschichte des Kaffeeeinlaufs. Jetzt muss man natürlich sagen, Einläufe werden höchstwahrscheinlich schon seit Jahrtausenden angewendet. Also jeder, der sich mit irgendeiner Art und Weise mit Medizinern beschäftigt, wird wohl auch mal auf die Idee gekommen sein, eben nicht nur oben, sondern auch halt unten was einzuführen. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht sagen, okay, das kommt da und daher. Aber also das können wir jetzt nicht sagen. Aber die Geschichte, die man so kennt, sagt, dass der Kaffeeeinlauf in der Geschichte des Einlaufs wohl eher in Anführungszeichen eine modernere Erscheinungsform ist. Genau.
Genau, also modern ist ja vieles auf einmal wieder oder ein neuer Trend, was ja an sich, wenn man mal zurückschaut, lange ja schon bekannt ist, nur halt irgendwie wieder ins in den Hintergrund gerückt worden ist, weil es einfach andere Dinge gibt, die vielleicht interessanter sind. Oder man muss ja auch ganz klar sagen, vielleicht auch die Medizin in der Form andere Dinge supporten möchte, um dann halt auch vielleicht so natürliche Dinge, die ja dann jeder auch selber umsetzen kann und in seinen Alltag integrieren kann und dann auch vielleicht entsprechend dieser Wirtschaft, nenne ich es jetzt mal, ja, einfach auch nicht den Mehrwert bietet, sage ich. Ne? Also dementsprechend ist es natürlich so, dass manche Dinge, die halt so einfach sind in ihrer Simpelheit und in ihrer kostensparenden Methodik, dann vielleicht auch einfach mal in den Hintergrund gerückt sind, ne? Denke ich. Ist auch ein großes Thema.
Ja, ich denke, also ich würde ja niemals sagen, dass die Pharmaindustrie vielleicht hauptsächlich finanzielles Interesse verfolgt. Das wäre ein Verschwörungstheorie, das würde ich ja niemals sagen. Aber wie du schon sagst, zwinker, zwinker, wie du schon sagst, ich denke, dass das ganze Leben auch in Zyklen verläuft. Das heißt, es muss ja nicht zwangsläufig wirklich immer so sein, dass man sagt, es ist jetzt was von der bösen Big Pharma hier in den Hintergrund absichtlich gedrängt worden, sondern vielleicht ist es auch einfach wie mit Klamotten. Manche Dinge, also man sagt ja bei Klamotten, zwischen Kunst und Kitsch liegt nur die Zeit. Und ich denke, so ist es vielleicht auch bei solchen medizinischen Anwendungen, dass man sagt, ein gewisser Zeitgeist hat eben bestimmte Methoden, Klamotten, eine Art des Denkens auch. Und das gerät dann vielleicht, warum auch immer, wieder in Vergessenheit. Und das heißt nicht, dass es jetzt immer automatisch unterdrückt worden ist, sondern es ist einfach vielleicht nicht mehr in, weil man eben sagt, es muss krampfhaft etwas Neues sein, bis ich dann eben wieder in den Zyklus falle, wo ich sage, ja, diese alten Hausmittelchen, die jetzt die Oma oder die Uroma benutzt haben, die eben dann Natron zum Putzen oder was benutzt haben und solche Geschichten, rücken einfach wieder in den Fokus, weil man wieder seinen Fokus drauf richtet. Also es muss nicht immer auch zwangsläufig diese Sache sein, das ist jetzt absichtlich unterdrückt worden. Vielleicht ist es auch einfach Zeitgeist.
Genau. Ja, ich denke, so ist es ja in allem. Es ist ja beim Training genauso, ja. Also dann letztendlich, was überlebt ewig, ist die Kniebeuge, ist der Ausfallschritt und so weiter. Und zwischendurch kommen halt mal wieder andere fancy Dinge, die dann irgendwie der neue Trend ist. Aber so sehen wir einfach, dass im Grunde die Geschichte des Kaffeeeinlaufes schon sehr weit zurückzuführen ist. Und da würde ich jetzt auch schon direkt auf den nächsten Punkt eingehen. Nämlich darauf, dass wie es darauf oder dazu kam, der Weg zum eigenen Einlauf quasi oder Kaffeeeinlauf und welche Vorteile es natürlich bietet und warum man das Ganze macht. Ich denke, das ist auch so mit der entscheidende Part für unser Thema heute.
Also wie gesagt, ich kann ja hier berichte ich aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich jetzt gehe natürlich auf Sachen ein, die in Anführungszeichen aus der Wissenschaft kommen. Ob jetzt Wissenschaft immer Wissenschaft ist, halt die andere Frage, das muss jeder für sich selber herausfinden. Ich gehe mal auf die Begrifflichkeit vielleicht erstmal ein, denn ich denke, dass das schon wichtig ist und ich zitiere jetzt hier mal Andreas Popp aus der Wissensmanufaktur, denn wenn Begrifflichkeiten nicht stimmen, dann ist das Gesagte oft nicht das Gemeinte und dann redet man aneinander vorbei. Also es geht jetzt hier nicht drum, zu sagen, die Akkumulation von Fremdwörtern suggeriert Pseudokompetenz, also dass man hier jetzt einfach Fremd- oder Fachwörter aneinander reiht, um möglichst schlau zu wirken, sondern es geht darum, dass ich halt, wenn ich mich um ein Thema ordentlich zu durchdringen, ist es manchmal zwangsläufig nötig, dass ich diese Fachbegriffe, die dort zwangsläufig irgendwann aufkommen, schon mal gehört habe und weiß, was es bedeutet, weil ich dann dekodiere ich das und habe das nicht als irgendwelche Horrorwörter vor mir und weiß damit nichts anzufangen, weil dann habe ich immer so einen Konflikt zu einem gewissen Thema, gerade wenn sich Ärzte oder Leute medizinischen Fachjargons bedienen. Mhm. Also wenn wir von dem Einlauf reden, dann heißt es in der Fachsprache eigentlich Klysma oder Klysmatos, ja, oder Klystier. Und das heißt, also kommt von Altgriechisch einfach Darmeinlauf, Darmspülung. Ja. Also von dem Verb klyzein, bespülen, ausspülen, reinigen. Und später kommen wir dann zu der Anwendung, kommt man dazu, dass es dann eben, ich das ja rektal in den Anus beziehungsweise den After einführen muss. Und After und Anus heißt in dem Fall eigentlich nichts anderes als einfach Ring, weil ich in diesem Also Anulus bedeutet Ring, weil ich in diesem Bereich eben Ringmuskulatur habe, die ringförmig angeordnet ist. Also so viel mal vorab. Ja, und dann, tja, der Weg zum eigenen Einlauf ist, denke ich, also mein Anspruch ist immer so, man kann sehr viel lesen, man kann sich sehr viel aneignen. Und ich sage da immer, ich kann, das heißt dann immer Englisch so schön, evidence-based science. Das ist schön und gut, wenn ich sage, ja, ich halte mich an das, was die Wissenschaft belegt. Aber ich möchte es möglichst anschaulich zeigen, sage ich, das ist wie wenn ich zum Sexualtherapeuten gehe und der Jungfrau ist. Der kann natürlich lesen und sagen, ja, es macht vielleicht Spaß, wenn ich Geschlechtsverkehr habe. Aber wenn er dasselbe noch nie erlebt hat, in welcher Art und Weise auch immer, dann hat er ja keine Expertise. Er ist ein Experte auf dem Blatt, aber er hat keine eigene Feldforschung vorzuweisen. Und das kann ich natürlich in jede Thematik und in jeden medizinischen oder welcher auch immer Bereich übertragen. Das heißt, ich habe halt sehr viel über die Jahre auch immer dazu gelesen und muss ganz ehrlich sagen, hatte auch natürlich eine gewisse Hemmschwelle, das selber durchzuführen. Weil man sagt, na, es ist vielleicht doch mit einer Hemmschwelle verbunden, sagt, ja, Mensch, da muss ich mir jetzt irgendwas einführen oder so, ja.
Absolut.
Ja, und
so ging es auch denjenigen, denen ich es schon empfohlen habe. So, wie meinst du das jetzt ernst?
Vor allem den äußerst maskulinen Männern.
Ja.
Ja, aber es ist nicht selten kommt, dass die auch Patienten, denen ich das empfehle, stelle ich fest, dass es oft diejenigen sind, die die größte Aversion anfangs dagegen haben, die zu den größten dann Verfechtern davon werden, die eben total überzeugt sind und plötzlich die Geschichte weitertragen. Und das ist nur das, dass ich meine, zu sagen, okay, einfach sich mal freimachen von den Gedanken, das wäre, hätte irgendwas Negatives erstmal, weil es vielleicht irgendwie sexuell orientiert ist oder so. Nicht. Das ist eine reine medizinische Anwendung, wie sie zu Absolut. Millionenfach jeden Tag angewendet wird. Also erstmal die Hemmschwelle vielleicht da fallen lassen. Ja, und dann glaube ich ja, dass es keine Zufälle gibt, sondern Zufall ist so, wie es halt das Wort Zufall bedeutet, denn es fällt dir etwas zu. Das heißt, du liest immer wieder darüber und denkst, ah nee, das mache ich nicht, das ist ja irgendwie eklig oder so, dann lässt es beiseite. Und du kommst immer und immer wieder zu diesem Thema, bis du halt dann endlich sagst, ja, okay, jetzt probiere ich das einfach aus. Ja, und das ist der Weg. Ne?
Ja, absolut. Und dann gehen wir vielleicht mal direkt so auf die Vor- und Nachteile wird es ja da wahrscheinlich nicht so wirklich viele geben, aber auf die Vorteile ein, weil warum, wieso, weshalb, wer, für wen ist es geeignet und so weiter und so fort, weil Kaffee, ich meine, man unterscheidet da ja auch, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du da auch unterscheidest, ich kenne das nur gerade auch beim Einlauf, ist ja auch die Frage, welchen Kaffee benutzt man? Zum Beispiel grüner Kaffee ist einfach milder dafür, ja. Oder nimmt man halt einen normalen Kaffee, den man aufsetzt? Wie ist da die Handhabung? Und vor allen Dingen, was sind die Vorteile? Also ich kann nur aus meiner Sicht halt erklären oder erzählen, dass ich halt weiß, dass Kaffee da halt einen starken, auch entzündungshemmenden Faktor halt hat. Vor allen Dingen, weil wir ihn halt nicht trinken, sondern direkt anal quasi einführen und so gesehen einfach die Reinigungsprozesse ganz andere sind, weil einfach die Giftstoffe besser aufgenommen und abtransportiert werden können. Und dahingehend vielleicht zusammengefasst, welchen Kaffee nehme ich, warum und was macht der Kaffee in meinem Körper dann? Weil ich weiß nicht, wie du das siehst, aber normalerweise sollte man ja auch eine gewisse Zeit den Kaffee ja dann im Darm behalten können, was vielen am Anfang auch schwerfällt, weil Kaffee treibt ja bekanntlich auch, ja. Und ist jetzt der Effekt derselbe, wenn man jetzt nur 2 Minuten den Kaffee innehalten kann? Oder sollte man wirklich versuchen, den 10 Minuten, 15 Minuten auch mit Massagen zum Beispiel im Bauchbereich einfach verstärken und versuchen, das dahin zu erziehen oder sich selber dahin zu erziehen, den Kaffee einfach länger im Körper zu behalten, weil dann der Entgiftungsprozess erst richtig stattfinden kann?
Okay, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich würde sagen, wir angeln uns jetzt hier erstmal durch, weil all diese Punkte, die du jetzt angesprochen hast, aus meiner Sicht wichtig sind und es kommt immer drauf an. Ja. Auf alles. Und alles hat irgendeinen Effekt auf meinen Körper. Also ich würde jetzt erstmal erklären, warum ich mir die Kaffeeeinläufe dann gebe und anhand dessen zeigen, was aus meiner Sicht dann sinnvoll ist, weniger sinnvoll. Und wir machen dann einen kurzen Schlenker nochmal in die Anatomie des Verdauungstrakts, dass man sich das einfach besser vorstellen kann. Ja. Also grundsätzlich zu dem Thema Entgiftung. Entgiftung oder Detox, wie es ja jetzt immer so schön heißt, das ist so ein Begriff, der aus meiner Sicht schon mittlerweile inflationär gebraucht wird. Das heißt, viele reden von Dingen und nutzen Begrifflichkeiten, die sie nicht begreifen oder vielleicht nicht in voller Klarheit durchdrungen haben. Denn grundsätzlich ist meine Meinung, entgiften, eigentlich ist ein blödes Wort, aber ich benutze es trotzdem, müsste ein Körper nicht entgiftet werden. Denn der Körper ist nicht giftig, sondern er schleust automatisch alles aus, was er nicht braucht. So, jetzt leben wir aber meiner Meinung nach halt in einer Umwelt, in der ich mich massiv konfrontiert sehe mit Toxinen gleich welcher Art. Und jetzt möchte ich mal betonen, dass ich sage, ich brauche aus meiner Sicht nichts entgiften, wenn ich das Gift, die Quelle, die Zufuhr an Giftstoffen nicht eliminiere. Also es gibt den schönen Spruch, ich kann nicht duschen und mich gleichzeitig abtrocknen. Ja. Also funktioniert schlecht. Und ich kann also nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Das heißt, wenn ich permanent damit beschäftigt bin, irgendwas im Körper zu entgiften, habe aber zum Beispiel wurzelbehandelte tote Zähne oder irgendwas im Mund, die permanent dafür sorgen, dass ich chronische Entzündungswerte im Körper oder so habe, dann brauche ich nichts entgiften, weil ich ja die Quelle nicht entferne und kann es damit aus meiner Sicht sogar noch schlimmer machen. So, das heißt, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir leben in einer Welt, wo ich konfrontiert bin durch die Umwelt, die Luft, die ich atme, durch die Sachen, die ich esse, durch die Kosmetika, die ich aufnehme. Ja, das sind alle möglichen Inhaltsstoffe drin, von denen ich ja, wenn ich jetzt keinen Abschluss in Chemie habe, noch nicht mal weiß, was da drauf steht. Also nur als Beispiel, es gibt Phytoöstrogene, also pflanzliche Östrogene, Mykoöstrogene, also Pilzöstrogene, Atrazine, Triclosan, es gibt Benzophenone, roten Farbstoff zum Beispiel, Nummer 43, Parabene, Phthalate, BPA, das kennen die meisten, also Bisphenol A, es gibt aber auch Bisphenol S und so weiter und so fort. Also die Liste ist ja endlos weiter. Das heißt, aus meiner Sicht ist es gar nicht mehr möglich, keine Giftstoffe aufzunehmen. Also ob das jetzt Blei, Quecksilber, Cadmium, Arsen, Aluminium, Uran, Wismut, Zinn oder was auch immer ist. Es ist ja nicht immer nur das Aluminium oder Glyphosat, auf das man jetzt gerade seine Fokus wieder gerichtet hat. Es sind Herbizide, Fungizide, Pestizide, Insektizide. Also muss ich schauen, dass ich halt etwas mache, um diesen Zufuhr zu eliminieren und dann im Nachschnitt zu sehen, okay, was ist denn in mir drin und wie leite ich es aus? Denn wenn ich Giftstoffe im Körper habe, dann kann ich die nicht einfach ausleihen, die muss ich ja binden. Also unter Umständen ziehe ich die aus einem lokalen Herd raus und gebe sie dann lokal ins gesamte System und mache es dadurch noch schlimmer. Also es ist nicht so einfach, ich kaufe mir jetzt einen in Anführungszeichen Detox-Tee und jetzt bin ich gesund. Ja, also weil das wirklich ein inflationärer Begriff ist, mit dem alle hin und her jonglieren, der mit Vorsicht zu genießen ist. Genau, also so viel mal zum Thema Giftstoffe, was nehme ich auf? Also den meisten ist ja gar nicht bewusst, was sie alles aufnehmen, woher auch.
Selbst wenn man denkt halt, oder viele sagen, ja, ich ernähre mich, ich koche alles selbst und so weiter und so fort, aber selbst wenn du die Lebensmittel auch in ihrer Natürlichkeit kaufst, ja, nimmst du ja zum Teil, je nachdem, wo die Sachen her sind und so weiter, nimmst du ja trotzdem Stoffe auf, die da vielleicht gar nicht hingehören, ne? Also da kann jemand noch so bemüht sein, man kommt halt wirklich kaum noch drum rum, komplett.
Ja, und also immer wieder bei der Definition, ist das dann wirklich ein Lebensmittel, das ich kaufe, oder ist es nur ein Nahrungsmittel oder gar ein Füllstoff? Denn wenn ich mir gleich welches Gemüse jetzt auch immer aus dem Supermarkt kaufe, wie du sagst, ich weiß nicht, mit was es vielleicht besprüht worden ist, ich weiß nicht, wo das überall rumgekarrt worden ist. Ist das überhaupt in einer Erde gewachsen oder nur in einer Nährlösung aufgewachsen? Wie ist der Nährstoffgehalt des Bodens gewesen? Dann verdient es meiner Meinung nach nicht mehr den Begriff Lebensmittel, sondern dann ist es maximal ein Füllstoff.
Ja.
Ja, Genau. Naja, und dann sind wir auch schon eigentlich in Richtung, bewegen wir uns in die Richtung der positiven Auswirkungen des Kaffeeeinlaufs. Denn das, man macht ja immer irgendwas, weil man sagt, ich mache das, weil ich möchte, dass es mir danach besser geht. In der Regel. Ja, also, es sei denn, ich bin jetzt masochistisch irgendwie veranlagt. und jetzt ist halt die Frage, ich kann das jetzt aus vielen Gesichtspunkten betrachten. Ich kann das jetzt schulmedizinisch betrachten. Ich kann es aber zum Beispiel auch aus der Sicht der traditionellen chinesischen Medizin betrachten, wo ich sage, es gibt Yin und es gibt Yang. Also ich möchte jetzt nicht auf diese ganze Thematik, das wäre zu komplex, nur jetzt ganz kurz. Alles, was ich konsumiere, hat entweder auch einen Yin oder es hat einen Yang-Effekt. Und Yang bedeutet eben, es ist zusammenziehend und zentripetal, also zum Körper hin bewegend, oder Yin ist dann eher kalt ausdehnend und zentrifugal wirkend. Ja, also ich kann es mir als Feuer und Wasser zum Beispiel vorstellen. Wenn ich mir jetzt Schulmedizinisches anschaue, kann ich eben sagen, ich habe zwei Phasen. Ich kann entweder in einem Zustand mich befinden der Entspanntheit, ja, also das heißt, ich bin parasympathisch, oder ich bin in einem Zustand der Anspannung. Ja, also ich bin sympathikoton. Also das heißt, mein sogenannter Fight-or-Flight-Mechanismus ist stimuliert. Ich kann niemals beides sein. Also ich kann nicht ein bisschen angespannt sein oder ein bisschen entspannt. Natürlich gibt es verschiedene Grade der Anspannung, ja, bis hin zur Todesangst oder so. Aber ich kann nie beides sein. Ich kann nie tiefenentspannt und total angespannt sein. Ja. Und es gibt eben die Theorie, dass Kaffeeeinläufe, wenn ich mir die jetzt eben gebe, einen sehr starken Yang-Effekt haben. Das heißt, es ist eine Anwendung, die mein Parasympathikus stimuliert. Ja, und das kann man auch schulmedizinisch jetzt, dann überlappt das sehr gut, wenn ich weiß, wie es im Darm aussieht, dass ich eben im Darm, abgesehen vom Gehirn, auch ein sehr großes Nervengeflecht habe. Das heißt, ich stimuliere den Vagusnerv, mein parasympathisches Nervensystem, und fahre runter. Und das kann ich nur bestätigen. Also ich muss wirklich sagen, Kaffeeeinlauf ist das Entspannendste, was ich in den letzten 30 Jahren gemacht habe. Und wenn ich jetzt sage, ein Mensch bewegt sich heutzutage eher yin-orientiert. Ich bin konstant im Stress. Also da wird wohl jeder das selber nachvollziehen können und sagen, ja, wir sind wohl eher tendenziell permanent im Stress, als dass wir in der Entspannung sind. Das hat jetzt viele Gründe. Ja. Also ist es aus meiner Sicht eine Anwendung, die ich nicht nur jetzt mache, weil es vielleicht potenziell entgiftende Eigenschaften hat und andere, zu denen wir gleich noch kommen, sondern es geht grundsätzlich darum, etwas zu machen, mit dem ich entspanne. Deswegen, weil du vorhin gefragt hast, eben auch, wir gehen ja nochmal drauf ein, auf die Länge, wie ich das mache und so weiter, würde ich grundsätzlich immer empfehlen, sich für so eine Anwendung Zeit zu nehmen. Also es ist jetzt nichts, was ich zwischen Tür und Angel schnell mache, weil ich ja in einem Zustand der
Kann in die Hose gehen, ne?
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und dann war es für den ARSCH, ja. Also, ja, richtig. Genau, weil dann bin ich ja wieder Sympathikotor und dann, ja, genau, richtig.
Ja. Genau. Nee, schön. Also wir sollten uns Zeit dafür nehmen und das ist ja sowieso etwas, was ich auch absolut bestätigen kann. Also überhaupt, ich meine letztendlich, wenn man dann auch noch sowas für die Gesundheit Positives mit Zeit für sich auch noch kombinieren kann, ist es natürlich perfekt, ja?
Genau, und wie du schon sagst, so würde ich es auch betrachten. Es ist Zeit für einen selber und in einer Zeit, in der man dauernd aufwächst, dass man sagt, ich muss dauernd was für andere machen, das ist wichtig, aber ich sage immer, es ist wie im Flugzeug. Du musst zuerst dir selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, damit du in der Lage bist, anderen Energie abzugeben. Aber wenn du selber nur auf dem Zahnfleisch kriechst oder auf dem Zahnfleisch läufst, dann hast du keine Energie und es ist nichts Heroisches dran, dich selbst zu opfern, aufzuopfern. Ja.
Ja. Gibt es denn noch andere Vorteile, bevor wir zu den Erfahrungen gehen? Weil Erfahrungen habt ihr ja beide schon mit dem Kaffeeeinlauf gemacht. Willst du da noch was ergänzen vielleicht?
Ja, also da gibt's jetzt, möchte jetzt im Detail drauf eingehen, weil das natürlich der größte Punkt ist. Und Ich zitiere jetzt einfach mal aus der aktuellen Wissenschaft. Das kann man, ich habe das zum Beispiel auf dem Blogartikel auch alles verlinkt, kann man jetzt ich noch mal bis zum Umfallen selber recherchieren. Da möchte ich auch jeden immer anleiten. Das ist jetzt, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sucht euch das selber raus, beschäftigt euch mit der Thematik. So, und also lange Rede, kurzer Sinn. Die Geschichte mit dem Kaffee ist folgende. Das Kaffee, wenn rektal aufgenommen, besondere Eigenschaften hat. Und zwar unter anderem enthält Kaffee sogenannte Palmitinsäure oder besser gesagt Palmitinsäuren. Und es, wenn man es genau wissen will, sind es Caviol und Cafesol, ja, oder Hexadecansäure genannt. So, und diese sorgen dafür, dass die sogenannte Glutathion-S-Transferase stimuliert wird. Das klingt jetzt wieder super kompliziert, ist es aber nicht. Das ist einfach ein Leberenzym. Man kann sich immer merken, wenn hinten das Suffix, also die Endsilbe Ase anhängt, dann ist es immer, wird immer etwas gespalten. Ja. Also wenn etwas spaltet, ist es ein Enzym. Trans heißt immer hindurch, jenseitig, also etwas, was über die Leber gespalten wird. Also ist es ein Leberenzym. Und Glutathion ist das stärkste endogene, also körpereigene produzierte Antioxidant. Das hat ja jeder schon mal gehört in der Regel. Nehme ich an von den Zuschauern, Zuhörern, dass Antioxidantien ich eben brauche, um freie Radikale zu beseitigen, ne, oder zu neutralisieren. So, und jetzt hat man eben herausgefunden, dass Palmitinsäure im Kaffee, wenn rektal aufgenommen, nochmal zur Betonung, wir kommen später noch dazu, warum den Kaffee nicht einfach trinken, die Glutathion-S-Transferase um bis zu 700% steigern kann. Kann, sage ich, ja, es ist natürlich nicht so, dass jede Anwendung bei jedem auch gleich funktioniert. Das ist natürlich wieder von den individuellen Gegebenheiten abhängig. Ja, und dann habe ich natürlich grundsätzlich, weil ich mir ja Flüssigkeit in den Darm einführe, also ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ja das, was der Einlauf macht, ich führe ja vermehrt Flüssigkeit hin. Also habe ich erstmal per se, unabhängig davon jetzt, ob das Kaffee oder Tee oder was auch immer ist, eine mechanische Reinigung. Das heißt, kann man sich kurz vorstellen, wer jetzt nicht anatomisch weiß, wie ein Dickdarm aussieht. Das ist ja der Kolon oder auch Grimmdarm genannt, von dem wir hier reden. Der heißt der Dickdarm nicht, weil er dicker ist, sondern weil dort der Speisebrei dann zum Stuhl eingedickt wird. Und den kann ich mir vorstellen, bildlich, wenn ich jetzt kein Bild vor Augen habe, wie eine Raupe. Also es ist so eine Art hubbelig. Und das sind sogenannte Haustrennen. Also, und innen drinnen ist er, damit die Oberfläche vergrößert wird, habe ich sogenannte Krypten und Zotten. Also Kryptus ist einfach halt das Versteckte, Verborgene. Das heißt, ich habe Ausbuchtungen und Ausstülpungen. Das sind die sogenannten Darmzotten. Und auf den Zotten habe ich nochmal ganz kleine Zöttchen, wenn man so will, also die sogenannten Mikrovilli. Das heißt, es lässt viel Raum, dass sich dort eben Speisebrei ablagern kann, der einfach nicht mit rausgeht. Und wenn ich jetzt Flüssigkeit, also Volumen dort hineingebe, dann habe ich natürlich eine mechanische Reinigung erstmal. Was nicht zu verwechseln ist mit sogenannter Kolonhydrotherapie, wo ich also wirklich sehr, sehr viel Flüssigkeit in meinen Dickdarm einführe. Ja, möchtest du kurz einhaken?
Nee, sonst absolut. Also genau so finde ich super. Also eine Kolonhydro ist ja auch nochmal mit einem ganz anderen Druck auch versehen. Also wir sprechen ja von einem Einlauf, der quasi aufgrund der Gravitation, dass man es halt hochhängt, einfach natürlich reinläuft. Ne? Man kann ja so ein bisschen nochmal anhand von so diesen Öffnungen quasi ein bisschen regulieren, wie stark es ist. Aber der Druck bei einer Kolonhydro ist ja eine ganz andere.
Genau, also wir können später, gehen wir nochmal ein, welches Equipment ich brauche, wie das funktioniert und so weiter. Also eine Kolonhydrotherapie ist auch nichts, was ich in der Regel zu Hause mache. Damit sollte ich mich dann auch auskennen. Aber ein Einlauf ist was ich wirklich, falls da jemand Hemmschwelle hat, das kann ich völlig allein zu Hause machen. Und solange ich nicht grausam irgendwas falsch mache, kann da in der Regel nichts passieren. So, und dann enthält Kaffee sogenannte Theobromine und Theophylline. Also Theos heißt einfach halt wieder das Blatt, weil das Ganze halt zuerst im Blatt entdeckt worden ist. Ist aber auch in Kaffee eben enthalten und auch in bestimmten hochwertigen Kakaoarten. So, und dieses Theobromin und Theophyllin sorgt dafür, dass es zu einer sogenannten Vasodilatation kommt. Ja? Das heißt einfach, Vas bedeutet lateinisch das Gefäß und lateinisch Dilatatio, also kommt von Latus, also breit, weit. Das heißt, ich habe einfach eine Ausdehnung, Erweiterung der Gefäße. So, und das ist insofern interessant, weil es zu einer Dilatation der Gallenwege kommt. Also ich habe, wenn ich mir das so vorstelle, man muss jetzt wissen, ich habe ja die Leber und unter der Leber direkt hängt die Gallenblase an. Also nicht so, wie viele immer sagen, mir haben sie die Galle rausgenommen. Das geht nicht, denn die Galle ist die Gallenflüssigkeit und die Gallenblase ist dieses Sammelorgan unterhalb der Leber, wo eben dann die Galle eingedickt wird. Und die Galle, Blase, hat verschiedene Ausgänge, Wege und die führen zum Teil dann ins Duodenum, also in den Zwölffingerdarm und zum Teil durch den Kopf der Bauchspeicheldrüse. Und das ist insofern wichtig, weil dann ich das brauche, um fettreiche Speisen zu verdauen. So, und wenn ich jetzt also diese Theobromine und Theophylline zuführe, habe ich eine Weitung der Gallengänge. Das heißt, es können auch Giftstoffe besser abtransportiert werden. Das Ganze wird nicht dauernd eingedickt und eingelagert und dann mit Mühe und Not irgendwie rausgepresst, sondern dadurch, dass einfach ich halt den Durchmesser vergrößere, ja, wie in einem Abflussrohr. Wenn ich jetzt sage, ich habe einfach Abflussrohr, sind ja auch größer als, sagen wir mal, Heizungsrohre, damit eben das, was ich dort hineingebe, auch nicht verstopft, sondern ordnungsgemäß abtransportiert werden kann. Ja, und dann bewegen wir uns jetzt in Richtung Inhaltsstoffe, in Richtung, welchen Kaffee soll ich denn benutzen? Denn nicht jeder Kaffee hat eben diese Inhaltsstoffe. Und jetzt gibt's hier zwei Lager. Die einen sagen, ich brauche eine milde Röstung, eine helle Röstung. Und es gibt das Lager, das sagt, ich brauche eine dunkle Röstung. Und ich tendiere eher zu letzterem. Und ich erkläre jetzt auch, warum. Also ich habe auch mit zum Beispiel Dr. Larry Wilson aus den USA korrespondiert und er hat nach eigenen Angaben, also mit 30.000 Menschen Kaffee einlaufen gearbeitet und nach seiner Meinung ist eben am besten geeignet ein sogenannter Dark Roast, also eine dunkle Röstung, der aus Kolumbien kommt. Und die Grund dafür ist, dass, da gibt es auch Untersuchungen dazu, je länger, also dunkle Röstung bedeutet, dass ich das Ganze einfach länger röste in einem Trommelröstungsverfahren. Und je länger ich eine Kaffeebohne röste, desto mehr sogenanntes N-Methylpyridinium entsteht. Und dieses N-Methylpyridinium brauche ich dann eben, weil es eben die Glutathion-Konzentration steigert, weil es die Vitamin-E-Konzentration bzw. Wiederherstellung an den Erythrozyten, also an den roten Blutkörperchen steigert und die Vitamin-E-Konzentration. Das habe ich eben in sogenannten Einlaufkaffees nicht, wenn das eine hellere Röstung ist. Und er sagt eben am besten Kolumbien, weil eben Kolumbien aufgrund der Bodenbeschaffenheit, dadurch, dass es halt sehr hügelig ist, nicht so sehr durch Agrarwirtschaft eben ausgelaugt ist und Kaffee zum Anbau in bestimmten Hanggegebenheiten haben muss, sehr gut geeignet ist. Oder es sollte zumindest aus Südamerika kommen. Und jetzt kann man vielleicht lachen, weil mein Kaffee, den ich jetzt eben verwiese, kommt eben aus Kolumbien, aus dem sogenannten Medellin-Gebiet. Und das ist vielleicht dem einen oder anderen noch Erinnerung von Pablo Escobar, weil der eben dort sein kolumbianisches Drogenkartell daneben hatte.
Aha, da ist es noch die Extraportion.
Genau, so bleibt es in Erinnerung. So, wenn sich die Leute sagen, ah ja, okay, Kolumbien-Medellin-Kartell. Ja?
Genau. Ja, sehr gut. Schön, das ist eine gute Verknüpfung. Wenn man dann im Supermarkt steht und jetzt nochmal, welchen Kaffee soll ich jetzt nochmal nehmen, dann muss man nur die Serie geguckt haben.
Kaffee aus dem Medellin-Gebiet, natürlich, ja.
Oder man muss halt jemanden fragen, der gerade noch vorbeiläuft und sagt, wie war das doch mit Pablo Escobar?
Wo war genau. Das? Und da sind wir schon gut, weil du gerade das Stichwort sagst, Supermarkt. Es ist nämlich ziemlich schwierig, Kaffee aus Kolumbien, guten Kaffee aus Kolumbien bei uns zu finden. Mhm. Und deswegen habe ich dort lange recherchiert und bin dann auf eine Privatrösterei eben gestoßen, die diesen Kaffee anbietet. Also ich habe da kein finanzielles Interesse, aber ich erwähne es kurz, weil es nach langer Recherche eben mein favorisierter Kaffee ist von der Privatrösterei Schmidt, kann man googeln und dann findet man das. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das, ich betone das deshalb, weil ich mich mit dem Inhaber, interessante Geschichte, nur am kurzen Rande, der war nämlich Investmentbanker und hat dann gesagt, ich habe die Schnauze voll von diesem ganzen Ding, ich röste jetzt Kaffee. Es führt uns ja zwangsläufig zu der Frage, nicht nur ist es jetzt ein Dark Roast, also eine dunkle Röstung Kaffee, wie lange koche ich das, wie koche ich das, sondern wie bereite ich das zu? Also kaufe ich jetzt bereits gemahlenen Kaffee? Oder kaufe ich die ganze Bohne? Und das ist insofern interessant aus meiner Sicht, denn es macht ja einen gravierenden Unterschied, ob ich jetzt, ich könnte ja jetzt Wasser heiß machen und gebe die reine Kaffeebohne rein. Da wird wohl jeder sagen, dass es einen Unterschied macht, ob ich die Bohne einfach reingebe oder ob ich die Bohne klein mahle.
Minimal vielleicht.
Ja, du lachst, aber es hat natürlich dann auch der Mahlgrad einen Unterschied, denn ich habe ja eine unterschiedliche Kontaktfläche zwischen Pulver und oder Bohne und Wasser. Ja. Also um es jetzt nicht unnötig kompliziert zu machen, würde ich aus Gründen empfehlen, immer die ganze Bohne zu kaufen, weil ich da auch das aufmachen kann. Ich kann reinsehen, was drinnen ist. Beim gemahlenen Kaffee, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber da weiß ich nicht, ob dann da, was weiß ich, gemahlener Iltiskot oder sonst irgendwas mit drinnen ist. Ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht doch verunreinigt ist. Und es kommt noch dazu, ich weiß, das schimmelt relativ leicht, kann sein. Ja.
Ja.
Deswegen würde ich auf einen Kaffee empfehlen, der nicht ölig ist. Also es gibt ja auch beim Kaffee, je nachdem wie der geröstet wird, eher öligen Kaffee und nicht öligen Kaffee. Also ich würde immer einen empfehlen, der möglichst trocken ist. Genau. Also Kolumbien am besten, Medellin-Gebiet, wenn geht, wenn nicht, zumindest Südamerika, ganze Bohne, Dark Roast, also dunkle Röstung, möglichst trocken, ganze Bohne. Wäre
perfekto. Mein Tipp. Sehr schön. Wir kommen ja auch so ein bisschen dann zur nächsten Frage gleich. Das wäre nämlich Ausrüstung und Equipment. Du hast geschrieben, das lieber als Extra-Frage. Vielleicht bringst du das mal auch da in kurzen Sätze wieder, bevor wir dann zur nächsten Frage kommen.
Okay, also wie gesagt, hier gibt es wieder, was heißt wie gesagt, wie am Anfang gesagt, gibt es hier wieder verschiedene Sachen. Also es gibt das, was man als Klüstier bezeichnet. Das kann man sich einfach vorstellen wie eine große Pipette. Ja, das heißt, ich habe hier relativ wenig Volumen, das ich aufnehmen kann, das könnte ich dann einfach halt rektal einführen und habe einfach wie eine große Pipette oder Spritze, ziehe Flüssigkeit auf und kann das dann rektal halt verabreichen. Aber normalerweise möchte ich ja bei einem Kaffeeeinlauf jetzt hier eine Menge von ungefähr einen bis vielleicht maximal eineinhalb oder zwei Liter, wenn da jemand experimentierfreudig ist, an Flüssigkeit gemischt mit Kaffee einlaufen. Das heißt, ich brauche ja ein Behältnis oder ein Beutel, mit dem ich die ganze Flüssigkeit aufnehmen kann. Das heißt, es gibt hier den sogenannten Irrigatoren, also es ist einfach die Fachbezeichnung für den Becher, in den ich die Flüssigkeit gebe, oder es gibt sogenannte Einlaufbeutel. Würde ich aber nicht empfehlen. So, und hier kann ich grundsätzlich entscheiden, entweder ich nehme einen, der durchsichtig ist, da ist der Schlauch meistens dann undurchsichtig, oder ich habe einen undurchsichtigen Becher, da ist aber dann der Schlauch durchsichtig. Das ist insofern wichtig, weil ich ja sehen muss, wie viel Flüssigkeit eingelaufen ist.
Ja.
Und hier würde ich sagen, also gibt natürlich Preisklassen wieder wie bei allem, man kriegt das, was man bezahlt. Es gibt die günstigen, sage ich mal, aus Plastik. Würde ich nicht unbedingt empfehlen, auch wenn die Hersteller sagen, ja, die sind BPA-frei und medizinisches Silikon zum Beispiel, weil ich ich einfach ein Glasfetischist bin, weil ich doch nicht weiß, ob ich jetzt da irgendwelches Mikroplastik oder sonst was löse. Ich sage aber auch hier ganz gleich bewusst, bitte immer ungefähr Körpertemperatur. Wir sprechen von 36, 37 Grad, denn nicht, dass jetzt einer auf die Idee kommt, sich hier 80 Grad heißen Kaffee einlaufen zu lassen. Wow. Ja, also jeden Tag steht ein Schlauer auf. Ja. Ich betone es nur nochmal. Ha?
Ja.
Dann gibt es natürlich die Edelstahl-Variante oder Glas. Glas ist aber sehr, sehr schwierig zu finden. Es gibt Hersteller, das ist der Becher und dann haben diese Becher unten halt einfach einen Auslauftülle mit einem Schlauch und dann, wie du am Anfang schon gesagt hast, ist am Schlauch entweder unten ein Absperrventil oder es gibt so einhändige Schläuche, da habe ich so eine Klemme dran. Mhm. So, und jetzt kann ich dann eben entscheiden, habe ich einen Aufsatz, der, das sieht aus wie einfach eine Plastiktülle, die ich dann eben, sagen wir mal, 3-4 Zentimeter maximal einführen kann. Mhm. Oder es gibt flexible Schläuche, die sind etwas dünner, die kann ich jetzt weiter dann ins Rektum schieben. Mhm. Und es gibt sogar auch Aufsätze für Vaginalspülungen. Also das kann man natürlich mit dem Kaffeeeinlauf als Frau natürlich auch machen. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Das heißt, wenn ich den Kaffee dann zubereitet habe, lasse ich ihn dort, gebe ich ihn in den Irrigator, dann entlüfte ich den Schlauch, auch noch ganz wichtig. Also das heißt, ich mache ihn kurz auf, lasse die Luft raus.
Ja.
Nicht, dass es dann hier zu Flatulenzen führt, wäre eher ungünstig. Hätte jetzt aber keine schlimmen Konsequenzen oder so. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Also ist eigentlich alles selbsterklärend. Es ist halt die Frage, wie groß will ich den Irrigator, wie viel Flüssigkeit möchte ich einlaufen lassen. Mhm.
Genau, und würdest du dann auch entsprechend auch mit Massagen oder sowas arbeiten? Und wie lange würdest du den Einlauf dann versuchen, im Körper zu behalten? Mhm.
Ja, also hier gibt's natürlich halt jetzt, kommt halt drauf an.
Ja,
also
wie immer.
Ich mache das so, man kann vorher zum Beispiel, also vorher grundsätzlich würde ich empfehlen, einen Toilettengang zu machen, ja, dass man sich vorher natürlich entleert hat, vorne wie hinten, dass man völlig leer ist, dass man halt dann auch in der Blase, dass man jetzt nicht sagt, ich trinke vor einen halben Liter und dann liege ich in der Wanne und dann habe ich eine gefüllte Blase, die jetzt auf meinen Darm dann irgendwie drückt, das ist dann einfach unangenehm. Dann kann man auf einem kleinen Mini-Trampolin zum Beispiel schwingen, nicht springen, also schwingen heißt, die Fersen verlassen nicht das Trampolin, um halt einfach diese Peristaltik ein bisschen anzuregen. So, und dann würde ich, wenn der Kaffee eingelaufen ist oder beziehungsweise beim Einlaufen, es gibt jetzt da verschiedene Techniken, da muss man ein bisschen experimentieren. Also mir fällt es am einfachsten, wenn ich auf dem Rücken lege und das einlaufen lasse. Es gibt aber auch Leute, die sagen, sie favorisieren jetzt einen Vierfüßlerstand. Ja. Oder wenn, dann würde ich sagen, auf die linke Seite legen, wenn ich liege. Denn ich muss es mir so vorstellen, wenn ich jetzt den Blick auf mich selber habe, habe ich ja mein Rektum. Das heißt, das geht senkrecht nach oben und dann kommt das sogenannte Sigmoideum, das S-förmig geformt ist. Dann habe ich den Colon descendens, also den absteigenden Colon, der links hoch geht bis zur, und ganz grob unter die Rippen links. Dann habe ich die Colonflexur, dann geht es ins Colon transversum, also das Trans heißt wieder herüber, und ins Colon Aszendenz, also runter bis zum Blinddarm. Und dann wird es über die Dünndärme zurück in den Zwölffingerdarm bis rauf in den Magen gehen. Deswegen würde ich empfehlen, links zu legen, weil es halt einfach aufgrund der Schwerkraft besser einläuft. Mhm. Und dann, wenn man das kann, aus Flexibilitätsgründen und Beweglichkeitsgründen.
Kopfstand.
Genau, richtig. Also ich würde Kopfstand wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich würde sagen, eine Kerze machen. Es geht einfach darum, dass ich halt den Darm, die Hüfte höher habe als den Kopf, richtig.
Jetzt mal ohne Witz, ich sehe mich jetzt schon in der YouTube-Folge so Sigi den Kaffee-Einlauf.
Ja, genau.
So mit so ein paar verpixelten Bildern und so.
Genau. Und man kann ja den Content auch ab 18 machen, dass man es freischalten muss oder so. Ja, aber man lacht, aber das ist, wäre natürlich zu favorisieren.
Ja.
Ist natürlich einfacher, wenn man den Einlauf bekommt von jemand externen, dann ist es einfacher für den natürlich den Einlauf zu geben als selber, weil ich ja irgendwie an den Absperrhahn oder Klemme komme. Ja, ja, du lachst, aber du musst, ja, es ist, ja, aber es ist so, ne? Du musst natürlich, wenn der Absperrhahn einmal offen ist, ihn auch wieder zukriegen.
Ja.
Ne? Also,
ja.
So, und dann gibt es verschiedene Techniken. Entweder man macht es in der Badewanne und liegt am Boden. Es geht in der Regel, wenn man jetzt, also normalerweise, wenn man gesund ist, kann man ja seinen Analsphinkter, also die Analmuskulatur, kontrollieren.
Mhm.
Ja, also man hat zwei, den einen kann ich willentlich kontrollieren, den anderen nicht, aber wenn ich jetzt nicht inkontinent oder sowas bin, dann läuft da auch nichts aus. Also da gibt es keine Sauerei, wenn ich das richtig mache.
Ja.
Weil die Leute die Vorstellung haben, das wäre irgendwie ekelhaft oder sonst überhaupt nicht. Und man kann da wirklich nicht viel falsch machen. So, und dann würde ich sagen, sollte man, kann man sich entweder ein Kissen oder man nimmt sich so eine Black Roll oder Rumble Roller, legt sich das mit ein paar Kissen unter die Hüfte und behält das Ganze dann drin. Wenn das in Ordnung ist, kann man sich aber auch flach auf den Rücken legen und dann tiefe Bauchatmung zum Beispiel machen. Also ich habe ein bestimmtes Atemprotokoll in meinem Artikel erwähnt, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, mhm. Bei Interesse kann man sich ja das da anschauen. Und dann bist du auf das Thema Massage eingegangen. Ja, das kann ich machen aus folgenden Gründen, weil ich ja, wenn ich mir den Dickdarm, habe ich auch ein Bild dort abgebildet, natürlich hat auch der Darm bestimmte Flexurpunkte, also das heißt Reflexpunkte. Das heißt, wenn ich in bestimmte Bereiche meines Dickdarms drücke, wie man kennt das aus der Akupressur, hat das natürlich Auswirkungen auf den Organismus. Also ich kann damit das zentrale Nervensystem in einen entspannten Zustand befinden und so weiter und so fort. Das heißt, auch da würde ich entgegen des Uhrzeigersinns massieren, weil ich ja das hochbewegen will. Also quasi genau entgegengesetzt des Verlaufs, wie eigentlich der Speisebrei nach unten und außen bewegen würde. Und dann würde ich, wenn Massage, ich habe das auf dem Artikel genau beschrieben, die Richtung, aber grundsätzlich um den Bauchnabel herum gegen den Uhrzeigersinn und dann bitte nicht jetzt hier irgendwie da reinpressen wie ein Irrer oder sonst was, sondern ich liege so, dass meine Bauchmuskulatur entspannt ist, das also damit ich auch Tiefengewebsmassage überhaupt machen kann, sonst arbeite ich ja dauernd gegen die Bauchmuskulatur, atme aus, das wäre das Beste, und halte diesen ausgeatmeten Zustand, also keine Luft in der Lunge, dass ich diesen Abstand reduziere, und dann nehme ich einen möglichst flachen Winkel, also und nehme dann zum Beispiel die Fingerspitzen, das Zeige Mittel- und Ringfingers, lege die übereinander, drücke leicht rein und streiche dann den Darm aus, mhm. In Anführungszeichen. Also ich streiche nichts aus, aber so als wenn ich reindrücken würde und streiche dann in Richtung des Darms. So kann man es sich am einfachsten vorstellen. Genau.
Ja. Und die Dauer, ich meine, hast du ja auch schon gesagt, es kommt drauf an, aber was sagst du, ist so Minimax?
Also es geht, bei der Dauer müssen wir entscheiden, warum ich das möglichst länger im Darm behalten sollte. Also wenn es nicht geht, dann muss es raus, wobei ich denke, man kann auch hier einfach trainieren. Ab und zu wird sich schon mal das hin und her bewegen im Darm. Man hat vielleicht das Gefühl, oh, jetzt will es raus. So, ich spreche es einfach mal an, so als wenn man das Gefühl hätte, man hätte Durchfall. Aber dann kontrolliert man das einfach unten und dann läuft es wieder zurück. Man sollte natürlich nie irgendwas machen bei diesem ganzen Prozedur beim Einführen oder beim Halten, was irgendwie Schmerzen oder sich unnatürlich anfühlt. Also wenn es nicht mehr geht, abbrechen, ja. Raus. Es darf niemals wehtun, niemals irgendwas rein, ich sag's mal explizit, schieben, was wehtut. Ja? Oder wenn es blutet oder sonst, lieber dann vorher zum Arzt, Heilpraktiker gehen oder sonst was, das absprechen, untersuchen lassen, wenn man da vielleicht Hämorrhoiden oder Analthrombosen oder irgendwas hat, dann bitte nicht. Ja. Und um die Frage zu beantworten, also es geht darum, dass ich ja diese ganzen vorher beschriebenen Effekte möchte ich ja haben, die Entgiftung, die Weitung der Gallengänge und so weiter, und dass ich halt eine, man sagt auch die Theorie, dass ich eine Art Dialyse über die Darmschleimhaut habe, weil ich ja den Kaffee rektal einführe. Da gehen wir gleich noch später an, Unterschied zum Kaffee trinken. Das heißt, das Ganze soll ja auch die Leber durchspülen. Also es ist ja das, salopp gesagt, einfach erklärt, dass es durch die Leber läuft, muss es halt auch eine gewisse Zeit lang drinnen sein, dass halt das ganze Blut auch durch die Leber durchgelaufen ist. Das dauert ja auch mal eine Zeit. Also würde ich grundsätzlich sagen, ich favorisiere lieber einmal am Tag früh auf nüchternen Magen eine Stunde als viermal 15 Minuten. Man kann aber auch dreimal 20 Minuten oder zweimal 30 Minuten machen. Aber da sind wir wieder beim Punkt, muss jeder selber für sich herausfinden, muss in den Alltag integrierbar sein und es soll kein Hin und Her rauschen sein. Also ich nehme lieber Zeit dafür.
Das war jetzt die Dauer und wie du hast es gesagt, einmal pro Tag. Wie häufig sollte man den machen? Einmal pro Woche, einmal pro Monat? So ganz grob mal eine kurze Zahl.
Das kommt halt wieder drauf an, was im Argen liegt. Ja, also mache ich das jetzt präventiv oder habe ich jetzt wirklich Probleme, die ich damit vielleicht aus medizinischer Sicht angehen will? Also ich habe mit meiner Kollegin, die auch ein super Buch geschrieben hat, Heilpraktikerin Ariane Zappe, das Buch Immunsymbiose. Sie hat nach eigenen Aussagen, macht das seit 7 Jahren jeden Tag. Also ist auch der lebende Beweis, das löst jetzt auch kein Darm auf oder irgendwelche Horrorszenarien, die man immer hört. Das muss halt jeder dann für sich selber entscheiden. Ne? Möchte ich das jeden Tag machen? Muss ich das jeden Tag machen? Da kann ich jetzt schlecht eine Empfehlung abgeben.
Ja, ich denke mal, am besten ist die Empfehlung, dass man es so integrieren sollte, dass man damit halt keinen Stress erzeugt für sich auch wieder. Ne?
Auf jeden Fall, das grundsätzlich.
Wir haben jetzt noch 5 Minuten, Bernd, deswegen kurz die Frage beantwortet, warum den Kaffee nicht trinken, und eine kurze Ankündigung von euch beiden für ein gemeinsames FAQ.
Okay, also das ist natürlich die berechtigte Frage, die sich jeder stellen wird. Haha, dann kann ich doch den Kaffee auch einfach trinken. Und so einfach ist es natürlich mal wieder nicht. Denn es wird sich jeder, der auch nicht über anatomische Kenntnisse verfügt, wissen, dass es einen Unterschied macht, ob ich es oben reinkippe oder unten. Denn wenn ich es oben oral trinke, dann hat es natürlich einen ganz anderen Weg. Das muss über den Magen gehen, da habe ich Magensäure, es wird anders verstoffwechselt, es dauert, es muss durch den ganzen Dünndarm erstmal laufen, bis es im Dickdarm ankommt. Und wenn ich es natürlich rektal einführe, dann ist es sofort drinnen. Also es hat auch ein bisschen mit der Toxizität des Kaffees zu tun. Natürlich enthält Kaffee auch Toxine. Es ist natürlich auch ein eine Nervenstimulanz. Natürlich nicht so stark wie andere Stoffe, aber angeblich, also zum Beispiel auch nach Dr. Wilson, wird das über den Darm nicht so sehr aufgenommen. Also zum Beispiel im Kaffee enthaltene Metalle wie Cadmium oder Blei, ja, oder giftige Alkaloide oder sonst irgendwas. Also der Effekt ist ein ganz anderer, weil ich es ja hier über die Darmschleimhaut, die Mukose am Darm aufnehme und es nicht erst endlose Wege passieren muss, bis es dann die Leber erreicht. Also das ist die einzige, was heißt einzige, das ist die Überlegung, die dahinter steht. Und weil ich natürlich, wenn ich es rektal aufnehme, auch einen anderen fettverbrennenden Effekt habe. Also das als Abschluss nochmal mein Aha-Effekt, den ich damit hatte. Es gibt aber auch Studien dazu, die sagen, dass Kaffee eben in dunkler Röstung eben durch dieses N-Methylpyridinium einen verstärkten sogenannten lipolytischen Effekt hat. Also eine Fettverbrennung, weil es eine bessere Glukosestoffwechsel oder Verstoffwechselung haben soll. Und das kann ich nur bestätigen, dass es bei mir ist. Also den Yang-Effekt kann ich absolut bestätigen. Und den, also ich war nie fett am Bauch, ja, aber das Subkutanfett bei mir ist wie weggebrutzelt. Ja, ich sage nochmal, das ist jetzt kein von den hierher verpasste Einläufe, damit bist du dann am Bauch schlank in 6 Wochen Ding. Sondern das ist nur das, was ich beobachtet habe, ja, bei mir selber. Inwiefern das jetzt vielleicht viszerales Fett um die Organe verbrennt, kann ich jetzt natürlich nicht sagen.
Genau. Und wie häufig machst du das in der Woche, Bernd?
Also ich bin mittlerweile dazu übergegangen, wenn es aus zeitlichen Gründen möglich ist, jeden Tag zu machen, okay, eine Stunde vormittags.
Cool.
Also was heißt vormittags auf nüchternen Magen.
Ja, finde ich super. Gut, dann würden wir zum letzten Punkt überkommen, auch wenn wir hier noch stundenlang sprechen könnten. Nämlich, wir haben nur noch eine Minute, die Ankündigung zum FAQ. Wenn Fragen da sind, am besten direkt über E-Mail vermutlich machen. Wir schreiben das auch nochmal in die Shownotes. Und bei mir gerne auch auf Instagram oder auf Facebook. Du bist ja auch auf Instagram, gell, Bernd?
Genau, einfach mich googeln. Ich habe sowohl eine Heilpraktiker als auch eine Personal Trainer-Seite. Aber wie gesagt, nochmal zum Info, es können über E-Mail oder sonst was keine Heilaussagen getroffen
werden. Absolut.
Also nicht, dass einer sagt, ich habe dies und das, was mache ich dagegen? Also es sind rein informative Sachen, die man hier transportieren genau kann. Alles andere müsste man individuell untersuchen.
Absolut.
Cool. Ja, dann würde ich jetzt nochmal abschließend vielen Dank sagen an euch beide für 60 Minuten geballte Power an Wissen und Know-how und Informationen. Und ja, wir haben jetzt noch eine Minute, deswegen würde ich, wie gesagt, nochmal darauf hinweisen, Leute, wenn euch der Podcast weitergebracht hat, seid so gut und nehmt euch jetzt 60 bis 90 Sekunden Zeit, wo ihr euch eine Rezension schreibt bei iTunes, damit dieser Podcast auch andere Leute erreicht. Ganz, ganz wichtig. Und eure Fragen gerne entweder an die E-Mail oder an die Social-Media-Kanäle von den beiden einfach stellen. Und dann werden wir bei genügend Interesse oder überhaupt Interesse dann auch gerne ein FAQ machen. Ich sage danke für euch beide, für die Zeit und ja, bis zum nächsten Podcast.
Danke fürs Dankeschön. Zuhören.
Danke.
Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind TUN.